So, guten Morgen alle zusammen mal. Nett bei euch zu sein.
Oder auch nicht, weiß nicht.
Wie es jeder empfindet. Für die mich gar nicht kennen, Namen wisst ihr schon, Hans-Peter Reuer, bin aus Österreich. Nähe von Salzburg, Schladming heißt die, so eine Bergstadt. Wir leben vom Skifahren mehr oder weniger bei uns. Und ich bin da geboren und aufgewachsen, war viele Jahre meines Lebens hauptberuflich Bergführer und Skilehrer und Höhenführer. Und seit 20 Jahren bin ich am Dauernhof. Das ist so ein, ähnlich wie hier, nur kleiner. Wir können so knapp 80 Gäste beherbergen und machen das ganze Jahr Freizeiten und Kurzbibelschulen. Jetzt im Winter, da habe ich so 12 Skilehrer, Snowboardlehrer, die alle Jesus kennen. Mit den Gästen Skifahren den ganzen Tag und abends haben wir Bibelunterricht, so wie hier. Frühjahr und Herbst haben wir Bibelschulen, englischsprachig, international. Und im Sommer haben wir Bergfreizeiten, Klettern und Höhlenforschen, Canyoning und Raften und das Zeug, was man also macht in die Berge. Aber immer in Verbindung mit der Botschaft von Christus. Dies nur ganz kurz. Bin auch verheiratet, schon 23 Jahre. Die meisten von euch könnten meine Kinder sein, ist ja erschreckend, gell? Rein altersmäßig meine ich, nicht anzahlmäßig. Und bin jetzt 47. Und ich reise relativ viel zum Predigtdienst, ungefähr 100 Tage im Jahr. Und sonst bin ich halt zu Hause. Unterrichte ungefähr 30 Wochen im Jahr, ist mein Hauptding. Habe ich nie gewollt, ja, irgendwie ist es halt so geworden, kann man auch nichts machen, ist okay so. Das Thema für den heutigen Tag, ich bin ja 4 Einheiten bei euch, es geht in erster Linie ums Gebet. Und da möchte ich die erste Einheit verwenden, um darüber zu sprechen, was sind die objektiven Gründe fürs Gebet, das heißt, was bewirkt Gebet? Für andere, für die Welt. Zweitens dann, subjektive Gründe fürs Gebet. Das heißt, was bewirkt das Gebet für mich? Und dann Nachmittag werden wir noch eine Einheit haben. Wie soll man eigentlich beten? Und die letzte Einheit ist dann eine Fragestunde. Und darum möchte ich euch bitten, wenn ihr auch im Laufe der Einheiten Fragen habt, schreibt sie euch auf, weil man vergisst die schnell. Schreibt sie euch auf und in der vierten Stunde, dann können wir darüber reden. Ihr könnt mich aber alles fragen in der vierten Stunde. Ob biblisch, theologisch oder persönlich oder vom Dauernhof, völlig egal was. Ich nenne es immer die Ask Anything Hour. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. So machen wir es, gell? Wird das aufgenommen? Dann ist sowieso besser, wenn wir nicht mit Fragen unterbrechen, weil dann ist, wenn das jemand hören will, dann immer lästig. Also da ist es optimal, dass wir das dann in der vierten Einheit kompakt machen. Gell? Bevor wir jetzt über Gebet reden, möchte ich noch kurz beten. Gott, danke für die Zeit. Und dann steigen wir ein, lieber Vater. Danke, dass du da bist und unsere Hoffnung und Gewissheit beruht auf der einen und einzigen Tatsache, dass du lebst. Dass du hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Herr, wenn es nicht so ist, dann ist alles umsonst. Ohne dich können wir tatsächlich nichts tun. Und in dieser Gewissheit und in dieser Hoffnung sprechen wir über dich und sprechen wir mit dir. Und so lehre uns, Vater, bedenken, wer du bist, wer wir sind in deinem Lichte und lehre uns recht zu leben, auch recht zu beten. Amen. Wisst ihr, das mit dem Gebet ist so eine Sache. Jeder Christ weiß, dass er beten soll. Und jeder Christ weiß, dass er zu wenig betet. Gibt es jemanden hier, der ein Problem hat, dass er zu viel betet? Kann er, heb mal die Hand. Wahrscheinlich keiner. Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, ja, echt ein Problem, ich muss was ändern, ich bete einfach zu viel. Ich muss mich ein bisschen disziplinieren. Ist mir noch nie passiert, egal in welcher Konfession. Aber ich treffe Christen, die immer sagen, eigentlich soll ich mehr beten. Beten ist eins der selbstverständlichsten Dinge des Christenlebens, aber ich glaube, es ist das Schwierigste. Wenn es die Aufgabe eines Evangelisten ist, Christus den Menschen vorzustellen, dann ist es die Aufgabe des Lehrers, den Christen zu lernen, wie man betet. Denn da tun wir uns sehr schwer. Ich habe über viele Jahre überhaupt nicht verstanden, warum ich überhaupt beten soll. Und das aus einem einfachen Grund. Schlag mal auf Matthäus 21. Ich werde euch immer Bibelverse auch geben, damit ihr zumindest wisst, von wo ich die Sachen hernehme. Matthäus 21 und Vers 22, da sagt Jesus: Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Was immer wir glaubend begehren und erbitten, das werden wir empfangen. Im Jakobus Kapitel 4, Vers 2 steht, da sagt er, ihr habt nicht, wisst ihr warum? Weil ihr nicht bittet. Das heißt also ganz klar, ich muss Gott bitten, damit ich etwas bekomme. Ich muss glaubend ihn fragen, damit ich irgendetwas empfange. Das ist die eine Seite, ist irgendwie verständlich. So funktioniert es ja auch unter Menschen. Aber dann steht in Matthäus 6 etwas, und das hat mir immer schon Fragezeichen gegeben für die Sinnhaftigkeit von Gebet. Matthäus Kapitel 6, da lesen wir im Vers 7 und 8, Wenn ihr aber betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Und das ist mein Problem. Wenn es so ist, dass Gott schon weiß, was ich brauche, bevor ich ihn bitte, warum soll ich Stunden aufwenden, um Dinge zu fragen, die er sowieso weiß? Und das hat mir ein Fragezeichen gegeben für die Sinnhaftigkeit von Gebet. Denn wisst ihr, wenn ich Gott um etwas bitte, was er mir sowieso geben will, dann werde ich sowieso bekommen. Und wenn ich Gott um etwas bitte, das er mir nicht geben will, ja, dann gibt es mir ja sowieso nicht. Also wozu dann das ganze Fragen? Ich wusste, dass Gott mehr weiß als ich. Dazu braucht man nicht allzu klug sein. Ich wusste, wenn ich zum Beispiel bete, Herr, du weißt, mein Freund Franz ist im Krankenhaus, er hat sich den Fuß gebrochen, tröste ihn und so weiter. Ich wusste, Gott sagt nicht im Himmel, oh, Engel, habt's gehört, Hans-Peter betet für den Franz im Spital, komplett übersehen. Danke, Hans-Peter, ich werde mich darum kümmern, habe ich total übersehen, also gut für die Erinnerung. Ich wusste, das ist nicht der Fall. Gott weiß viel mehr als ich. Er wusste lange bevor Franz ins Krankenhaus kam, dass er dahin kommt. Und er ist dort mit seinem Heiligen Geist. Also wozu? Ich fragte öfter Christen, warum sie überhaupt beten. Wisst ihr, was mir viele gesagt haben? Das weiß ich auch nicht genau, aber wir sollen es halt da, ne? Das ist eine gute Antwort, aber es hat mir nicht viel geholfen. Oder sie sagen, ja, Gott will halt, dass du redest mit ihm, so wie ein Kind mit dem Vater redet. Ja, das ist auch okay. Aber warum soll ich dann stundenlang um etwas bitten, was er mir sowieso gibt oder nicht gibt? Warum betet Jesus im Garten Gethsemane so, dass sein Schweiß wie Blutstropfen runterfallen? Das ist ein bisschen was anderes, finde ich. Ein bisschen Klarheit habe ich bekommen, als ich zum ersten Mal verstand, warum Gott überhaupt die Menschen geschaffen hat. Warum hat Gott die Menschen geschaffen? Denn mal jemals darüber nachgedacht, warum gibt es uns überhaupt? Weil er einsam war, vielleicht hat er ein bisschen Gesellschaft gebraucht. Ich glaube nicht, denn der dreieinige Gott hatte immer eine nette Gesellschaft, bis heute. Weil er jemand braucht zu lieben, ja, vielleicht, aber der Vater hat den Sohn immer geliebt und der Sohn den Vater. Aber es gibt zwei Antworten, warum Gott den Menschen geschaffen hat aus der Bibel. Schlag mal auf 1. Mose 1, 28. Und das hat mir geholfen, Gebet ein bisschen zu verstehen. 1. Mose 1 und Vers 28. Es ist nach der Schöpfung des Menschen. Und Gott segnete sie und gesegnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Und das Zweite, was er gesagt hat: Macht sie euch untertan und herrscht über Fische, Vögel und so weiter. Zwei Gründe, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Erstens, um sie zu füllen. Zweitens, um sie sich untertan zu machen. Das Wort untertan ist ein sehr starkes Wort, im Hebräischen das Wort kabas, und heißt so viel wie unter die Füße treten. Macht sie euch untertan. Das heißt, Gott hat sich entschieden, die Erde und das Geschehen auf der Erde dem Menschen zu übergeben. Das heißt, Gott hat dem Menschen die Verantwortung gegeben, das Geschick dieser Erde zu lenken. Macht sie euch untertan. Am Anfang hat das gut funktioniert, denn der Mensch war geschaffen im Bilde Gottes. Er hat gehandelt, wie Gott handeln würde, weil er in der Beziehung zu Gott stand. Aber wir wissen, dass der Mensch von Gott abgefallen ist. Der Mensch hat sich von Gott abgenabelt und hat gesagt: Gott, wir regieren die Welt, aber alleine, ohne dich. Wir brauchen dich gar nicht dazu, wir können das alleine. Und interessant, Gott hat es ihm gelassen. Im 1. Mose Kapitel 9, das ist nach dem Sündenfall, lesen wir dasselbe noch einmal. Schlag das auf, 1. Mose 9. Das ist, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, sich von Gott abgenabelt hat, sagt Gott trotzdem zum Menschen, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, kommt uns bekannt vor. Das ist der erste Ding, der erste Teil. Zweitens, und Furcht und Schrecken für euch sei auf allen Tieren der Erde, auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sie sind in eure Hand gegeben. Das heißt, auch die Herrschaft über die Erde hat Gott dem Menschen weiterhin gegeben, obwohl sich der Mensch von Gott abgewandt hat. Seine Frage: Es gibt auch Satan. Übrigens, es wird oft darüber gelacht. Viele Menschen glauben durchaus, dass es einen Gott gibt, aber sie glauben nicht, dass es auch Satan gibt. Aber das ist ein großer Fehler. Denn wenn ein Mensch nicht an Satan und sein Wirken glaubt, der wird das Treiben dieser Welt nie verstehen. Erst wenn du Satan einbeziehst, verstehst du, was auf dieser Welt los ist, zumindest global. Jetzt die Frage: Wie regiert und zeigt sich Satan in dieser Welt? Welche Kanäle benutzt Satan, um diese Welt zu regieren? Die Antwort ist einfach: Er benutzt Menschen. Er beeinflusst, regiert oder besitzt Menschen, durch die er seine Macht auf dieser Erde ausübt. Zum Beispiel, angenommen, es fliegen ein paar böse Geister durch diesen Raum, da unter der Decke. Wisst ihr was, das berührt uns gar nicht allzu sehr, die sollen ruhig rumfliegen. Aber wir haben ein Problem: Wenn einer dieser Geister in jemand von uns eingehen würde, dann wird er sichtbar. Das heißt, wie macht Satan sich sichtbar in dieser Welt? Durch Menschen. Zweite Frage: Wie zeigt Gott sich in dieser Welt? Wie wird das Wirken Gottes sichtbar auf unserem Planeten? Die Antwort ist dieselbe: Wiederum in und durch Menschen. Wir Menschen haben von Gott von Anfang an die Vollmacht bekommen, diese Erde zu regieren. Aber wir Menschen sind so geschaffen, dass wir immer nur in Abhängigkeit zu jemand oder zu etwas leben können. Und bewusst oder unbewusst werden wir von Mächten beeinflusst und gelenkt. Martin Luther hat mal gesagt, wir sind die Berittenen. Es sitzt immer jemand auf uns drauf. Das kannst du gar nicht vermeiden. Du kannst nur wählen, wer auf dir drauf sitzt. Aber wir sind die Berittenen. Dieses Denken, dass ich frei bin und tue, was ich will, das ist eine Illusion, das existiert nicht. Denn zum Beispiel Teenager ist so super, weil die sagen oft noch, was sie denken. Wenn wir erwachsen werden, dann sind wir ein bisschen vorsichtiger, dass es nicht so blöd klingt. Aber die sagen oft, ich bin total frei, mich beeinflusst keiner, ich tue und lasse, was ich will. Das klingt schön, aber ist nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist, wisst ihr, was der Teenager tut? Er tut das, was ihn beeinflusst. Die Musik, die er hört, die Filme, die er anschaut, die Magazine, die er liest, die Freunde, mit denen er beisammen ist, die beeinflussen sein Handeln und sein Denken und sein Tun. Du kannst gar nicht anders. Wir sind immer abhängig von etwas oder von jemand. Und darum, ich sage das mal so, der Mensch ist der Kanal, durch welche nun die böse oder die gute Macht sichtbar wird in dieser Welt. Denn Gott hat uns die Verantwortung gegeben, diese Erde zu regieren. Und darum liegt es zum Teil an dir und an mir, zu wählen, welche Macht in und durch mich in dieser Welt sichtbar wird. Darum übrigens, nicht alles, was auf dieser Welt geschieht, ist Gottes Wille. Bei weitem nicht. Es ist nie Gottes Wille, Kinder zu misshandeln, Frauen zu vergewaltigen. Glaubt ihr, das ist Gottes Wille? Auf keinen Fall. Welcher Wille geschieht auf dieser Welt? Es geschieht der Wille des Menschen. Und der Mensch handelt so, je nachdem, von wem er beeinflusst, regiert wird. Und darum, ich sage ein Statement, das ist zwar ziemlich stark und das kann man hinterfragen, aber ich sage es mal so, Gott arbeitet in dieser Welt, so viel wir ihn arbeiten lassen. Satan arbeitet in dieser Welt, so viel wir ihn arbeiten lassen. Denn wir sind der Kanal, auch als Christen. Christus wohnt in uns. Paulus sagt, ich lebe, aber nun nicht ich. Christus lebt in mir. Er tut seine Sache in dieser Welt. Und genauso ist es mit Menschen, die sich vom Geist dieser Welt leiten lassen, vom Geist Satans. Wir können Gott einschränken. Im Psalm 78 steht ein interessanter Vers, Psalm 78 und Vers 41, da lesen wir, immer wieder versuchten sie, das sind die Kinder Israels, versuchten sie Gott und sie kränkten den Heiligen Israels. In der Elberfelder steht, sie kränkten. Eine andere Übersetzung sagt, sie limitierten den Heiligen Israels. Im Englischen steht, they limited the Holy One of Israel. Das heißt, durch unsere innere Haltung können wir Gott limitieren oder ihm Freiraum geben zu wirken. Gott gab uns einen Schlüssel. Wie sein Wirken in und durch uns in dieser Welt zum Ausdruck kommt. Und dieser Schlüssel ist beschrieben in Matthäus Kapitel 16. Schlag mal auf mit mir. Wenn du einen Schlüssel möchtest, wie Gott durch dich in dieser Welt regieren kann, dann ist es Matthäus 16, Vers 19. Matthäus 16, Vers 19. Und da lesen wir, sagt Jesus, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Jetzt ist die Frage, was ist der Schlüssel? Und was immer du auf der Erde binden wirst, das wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein.
Da redet Jesus über einen Schlüssel. Wisst ihr, Schlüssel sind wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, aber ohne Schlüssel ist schwierig. Vor Jahren, da habe ich den staatlichen Skilehrer gemacht in Österreich. Da war ich oft wochenlang weg von zu Hause auf Kurse. Und einmal fuhr ich nach Hause, war schon verheiratet. Und ich habe mich gefreut, meine Frau wieder zu sehen. Die war zu Hause, habe ich zumindest gedacht. Mein Freund hat mich abgeladen, ist weitergefahren, hat geregnet, kalt war es. Und dann wollte ich reingehen, anläuten, aber sie war nicht da, denn ich wollte sie überraschen. Jetzt hat sie mich überrascht, weil sie nicht da war. Und ich hatte keine Schlüssel bei mir, weil ich ja dachte, sie ist zu Hause. Heraußen war es kalt, damals war noch kein Handy oder sowas, schon ziemlich lange aus. Und dann versuchst du irgendwie ins Haus zu kommen. Dann schaust du halt Fenster, alle zu, Blitzableiter raufgeklettert zum ersten Stock, dann zum zweiten und so weiter, alles zu, fast abgestürzt. Und nach einer halben Stunde saß ich vor der Haustür und habe eine wichtige Entdeckung gemacht. Schlüssel sind wichtig. Es geht hier um einen Schlüssel. Es ist die Frage, was ist der Schlüssel? Schlagt es auf, Matthäus 18, Vers 18. Das ist ein ganz ähnlicher Vers. Und Jesus spricht hier über das Gebet. Und er sagt, 18, Vers 18, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Er spricht hier über Gebet. Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Das Gebet. Indem wir beten, indem wir uns Gott öffnen und ihm zuwenden, geben wir Gott die Möglichkeit, in und durch uns auf diese Welt zu wirken und zu arbeiten. Machen wir es negativ? Indem wir nicht beten, indem wir den Kommunikationskanal schließen zwischen Gott und uns, limitieren wir Gott und geben ihm weniger Möglichkeit, in und durch uns in dieser Welt zu wirken und zu tun. Gibt es eine Geschichte? Jede Geschichte hinkt und hat ein Problem, aber um den Punkt zu machen, gefällt sie mir. Keine Ahnung, ob die Geschichte wahr ist, ist auch egal. Anscheinend ist sie wahr. Aber da war ein Missionar, der hat halt bei den Indianern in den USA vor vielen hundert Jahren missioniert. Und der Häuptling hat sich dann auch bekehrt zu Christus. Der Missionar ging wieder. Und die Gemeinde dort ist gewachsen. Jahre später besuchte er diese Gemeinde und fragte den Häuptling, wie es ihm so geht. Und er sagte, der Häuptling sagte, es geht mir recht gut, aber ich habe zwei Hunde in mir, einen schwarzen und einen weißen. Und er hat ihn gefragt, und was machen die? Die kämpfen andauernd miteinander. Und dann fragt er, in welcher Hund gewinnt immer? Dann sagt er, immer der, den ich mehr füttere. Und das macht den einen Punkt, die Geschichte hinkt natürlich, macht nicht zu viel daraus, aber der eine Punkt ist, dass immer das sichtbar wird in der Welt, was du mehr fütterst. Und darum ist Gebet so wichtig, weil Gebet öffnet Gott die Möglichkeit, in und durch dich diese Welt zu verändern und Änderung zu bewirken. Übrigens noch eins, Gebet an sich hat keine Kraft, nur Gott hat Kraft. Nicht Gebet ist machtvoll, sondern Gott ist machtvoll. Aber Gebet erlaubt einen machtvollen Gott in und durch mich, seine Kraft in dieser Welt zu zeigen und seine Liebe. Ich vergleiche es oft so wie ein Auto. Ich habe übrigens Automechaniker gelernt, ganz früher, 4 Jahre lang, Opel. Und da hatte ich dann ein Unfallauto, so ein Golf GTI war das damals. Das waren damals schnelle Autos, heute auch noch. Und das war lustig, mit dem zu fahren. Und wenn ich da Leute beeindrucken wollte, gell, so mit 19 tut man das ja gerne. Und dann kannst du ihnen zeigen, wie kraftvoll der Motor ist. Aber angenommen, der hat keine Ahnung und du gibst Gas und der heult auf, aber du stehst immer nur. Denkst du, ja, laut ist er schon, aber sonst nicht viel. Ist nur laut. Und dann sagt er, ja, zeig mal, wie kraftvoll der ist. Und dann gibst du den Gang rein, steigst aufs Gas, rührt sich wieder nichts, nur laut. Und dann lässt er die Kupplung los. Und plötzlich geht's ab und dann sagt er zu dir, wow, du hast eine kraftvolle Kupplung. Also deine Kupplung ist beeindruckend. Es ist aber nicht die Kupplung, die kraftvoll ist, sondern der Motor. Aber die Kupplung muss sich lösen, damit die Kraft des Motors auf die Straße übergeht. Und seht ihr, das ist Gebet. Gebet ist die Kupplung. Nicht Gebet hat eine Kraft, sondern Gott hat eine Kraft. Aber um die Kraft Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen, braucht es die Kupplung, das Gebet. Was tun wir eigentlich, wenn wir Gott um etwas bitten? Was tun wir dabei? Wenn ich zum Beispiel Gott um etwas bitte, dann will ich die Zukunft beeinflussen oder verändern. Zum Beispiel, du betest, ihr seid ja jung, viele von euch beten vielleicht, Herr, gib mir den richtigen Ehepartner, die richtige Ehefrau. Was tust du damit? Du willst deine Zukunft beeinflussen oder verändern. Wenn du krank bist und betest, Herr, schenk mir wieder Gesundheit, was tust du? Du willst deine Zukunft beeinflussen oder verändern. Darum gab er uns Gebet und Gott gab uns zwei Dinge, um die Zukunft zu beeinflussen und zu verändern. Zwei Dinge, Arbeit und Gebet, ora et labora. Die zwei Dinge gab Gott den Menschen, um die Zukunft beeinflussen oder zu verändern. Nun ist es so, bei der Arbeit hat Gott uns relativ freie Hand gegeben. Arbeiten können wir, bis wir tot umfallen. Und wir beeinflussen dadurch die Zukunft. Zum Beispiel diesen Raum, der sieht noch relativ neu aus. Den haben sie vor Jahren durch Arbeit geschaffen, diesen Raum. Und er beeinflusst heute, dass wir hier sitzen können. Das heißt, die Leute, die diesen Raum gebaut haben, hatten schon das Ziel, die Zukunft von dieser Gegend hier zu beeinflussen und zu verändern. Darum haben sie gearbeitet, diesen Raum zu bauen. Und Gott lässt den Menschen relativ freien Raum in der Arbeit. Wisst ihr warum? Weil wir mit Arbeit nicht allzu viel schaden und helfen können. Aber Gott hat uns noch eine zweite Möglichkeit gegeben, die Zukunft zu beeinflussen und zu verändern, nämlich Gebet. Aber Gebet ist zu kraftvoll, um sie uns frei zu geben. Darum musst du mit dem Gebet bei Gott vorsprechen und Gott sagt dann entweder, okay, machen wir. Oder er sagt, nein, machen wir nicht. Oder er sagt, wir machen es später, aber nicht jetzt. Weil Gebet, wenn Gott uns das geben würde, bittet, was ihr wollt und es wird euch werden. Wenn das so wäre, dann wäre diese Welt längst kollabiert. Da müssen wir bei Gott vorsprechen. Ich vergleiche das so. Zum Beispiel, und wir haben ja drei Kinder, Lukas, Lisa und Eva, aber die sind jetzt schon älter. Das funktioniert jetzt nicht mehr so mit den Gleichnissen, aber früher waren sie halt noch kleiner. Und als sie noch kleiner waren, so was weiß ich, 7, 8, 9, irgend sowas, hatten unsere Kinder, die hatten Freiraum, Dinge zu tun, wo sie uns nicht fragen mussten. Zum Beispiel, unsere Kinder mussten nie fragen, ob sie sich ein Brot aus dem Brotkasten nehmen dürfen. Wenn sie um 3 Uhr nachmittags ein Brot wollten, konnten sie sich nehmen. Da mussten sie nicht zu mir gehen, nicht zur Mutter, nichts. Wenn sie mit dem Fahrrad durch den Wald fahren wollten, brauchen sie uns nicht fragen. Wenn sie am Baum raufklettern wollen, brauchen sie auch nicht fragen. Das war uns egal, die sollen da machen, was sie wollen. Wenn sie mal runterfallen, ja, ist halt, das kommt vor. Aber es gab andere Dinge, die sie im Prinzip auch tun durften. Aber da mussten sie uns fragen. Zum Beispiel, wenn sie Schokolade essen wollten. Denn durften sie nie alleine nehmen, haben sie auch nicht gemacht. Denn wir wussten, zu viel Schokolade ist erstens teuer und zweitens ungesund. Aber wenn sie kamen und fragten, Vati, kann ich eine Schokolade? Dann war die Antwort immer entweder okay oder nein, aus oder na, morgen. Das waren die drei Möglichkeiten. Oder sie durften prinzipiell mit ihrem Fahrrad, wir leben am Land, aber es ist jetzt nicht so Land, dass da gar nichts los ist, der Tourismusort, also Autos fahren doch relativ viele. Sie durften mit dem Fahrrad einen Freund besuchen, der 2-3 Kilometer weiter irgendwo wohnt. Prinzipiell schon, aber nie ohne Fragen. Denn dann habe ich auf die Uhr geschaut und gesagt, Lukas, nein, ist schon 5 Uhr, heute nicht mehr. Vielleicht morgen. Oder wenn es 2 Uhr war und das Wetter war okay und so weiter, dann gesagt, okay, darfst fahren. Aber das durfte er nicht ohne Fragen, weil es zu gefährlich wäre. Das heißt, Lukas hatte einen Raum, der Lukas, Lies und Eva, einen Raum von Freiheit, wo sie nicht fragen mussten. Da konnten sie ihre Zukunft bestimmen. Viel Brot essen und dick werden, bestimmt die Zukunft, aber das war okay, das war überschaubar. Mit Fahrrad durch den Wald fahren war auch nett, das war alles überschaubar, das konnten sie ruhig tun. Aber wenn es zu denen Dingen kam, die ihr Leben zu stark beeinflussen konnten, mussten sie uns fragen. Aber jetzt kommt der Schlüssel. Hätte Lukas mich niemals gefragt, ob er zu einem Freund fahren darf, dann wäre er vielleicht nie gefahren. Aber indem er mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja, okay, fahr. Seht ihr, es ist so, wenn wir Gott nie um etwas bitten, dann kann sein, dass du viele Dinge nicht bekommst, die du sonst bekommen hättest. Darum sagt Jakobus, ihr habt nicht, warum? Weil ihr nicht bittet. Das heißt nicht, dass wir keine Kinder sind. Das heißt nicht, dass wir nicht leben. Es heißt nur, dass wir gewisse Dinge nicht haben, die wir sonst haben könnten. Und darum ist das Gebet auch insofern entscheidend. Eins noch, dieses Gebet für andere. Schlag mal auf Abraham, ich möchte euch was zeigen, im 1. Mose Kapitel 18. Das ist die Geschichte von Abraham und Lot, wo Gott Sodom und Gomorra vernichten möchte und es dann auch tut. Und Abraham tritt aber in der Fürbitte ein, damit sein Neffe Lot gerettet wird. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die steht im 1. Mose Kapitel 18, will ich jetzt gar nicht lesen, aber Lot wird tatsächlich gerettet, seine Frau zwar nicht, Lot und seine zwei Töchter, und dann steht ein ganz interessanter Vers im 1. Mose 19, Vers 29. 1. Mose 19, Vers 29, und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, und jetzt hört gut zu, das könnt ihr euch unterstreichen, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte und so weiter. Wisst ihr, was interessant ist? An wen hat Gott gedacht? An Abraham. Wer wurde gerettet? Lot. Gott dachte an Abraham und rettete Lot. Das ist das Gebet der Fürbitte. Und es kann sein, dass im Himmel wirst du einmal zurückschauen und es wird heißen, ich weiß nicht, wie er heißt, wie heißt du? Der Daniel. Gott gedachte an Daniel und er rettete Matthias. Gott gedachte an Sarah und er rettete die Daniela. Sieh dir, das ist die Macht der Fürbitte. Da gibt es auch eine ganze schöne Geschichte in Matthäus Kapitel 9, schlag die bitte noch auf. Matthäus Kapitel 9, Verse 1 und 2. Vers 2 genügt eigentlich. Matthäus 9, Vers 2. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben derer, die ihn trugen, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Fasziniert mich. Welchen Glauben sah Jesus? Nicht von dem Gelähmten. Der hatte vielleicht keinen. Er sah den Glauben derer, die ihn getragen haben, und er hat dem Gelähmten vergeben. Das ist Fürbitte. Er sieht unseren Glauben an die Gutheit, die Liebe Gottes, und er vergibt anderen Menschen. Das ist die Macht der Fürbitte. Und im Hebräer 7, Vers 25, wunderschöner Vers, Hebräer 7, Vers 25, da lesen wir: Daher kann er, das ist Christus, die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er, Christus, immer lebt. Wisst ihr, wozu Christus jetzt lebt? Wisst ihr, was Christus gerade tut jetzt? Um sich für sie zu verwenden. Jesus verwendet sich jetzt im Moment für dich und für mich vor dem Vater. Er tritt für uns ein. Er ist unser Fürsprecher. Und darum kann Gott uns völlig erretten. Das ist das Prinzip und die Kraft der Fürbitte, die objektiven Gründe für Gebet. Und ich schließe mit einem Spruch, den ich vor kurzem gelesen habe. Da steht: Satan lacht über unsere Worte. Er spottet über unsere Mühe, aber er zittert, wenn wir beten. Denn er ist sich sehr wohl bewusst, dass er dagegen nichts tun kann. Er lacht über unsere Worte, er spottet über unsere Mühe, aber er zittert, wenn wir beten. Denn Gebet bewirkt etwas, objektiv in dieser Welt, indem wir Gott Freiraum geben, in und durch uns diese Welt zu beeinflussen und zu verändern. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank für die Möglichkeit und die Macht des Gebets, weil sie Freiraum gibt, dass du durch deine Liebe, deine Kraft, deine Fürsorge, deine Barmherzigkeit auch in und durch uns in dieser Welt Frieden, Freiheit und Hoffnung geben kannst. Und Vater, so ich bete, dass wir dich nicht limitieren, so wie die Kinder Israels, sondern dass wir dir Freiraum geben, indem wir den Kanal offen halten, den Kommunikationskanal zwischen dir und uns. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke für das Tun des Heiligen Geistes, auch heute. Herr, segne und gebrauche diese jungen Menschen hier, um auch in Deutschland eine Veränderung zu schaffen, zu deiner Ehre und zum Segen für viele Menschen. Amen.